unsere Predigtreihe über die Mutproben in der Bibel fortsetzen. Lass uns noch einmal beten. Allmächtiger Gott, wir danken dir für dein Wort und wir danken dir, dass in diesem Wort du selbst bei uns bist, weil du gesagt hast, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Herr, du weißt, an welchen Stellen jeder von uns besonders viel Mut braucht. Bitte sei uns gnädig und gib jedem heute Morgen aus deinem Wort das, was für ihn wichtig ist. Amen. Liebe Gemeinde, die äußeren Umstände und Bedingungen könnten gar nicht unterschiedlicher sein. Zwischen der Mutprobe vom letzten Sonntag und der Mutprobe von heute. In unserer Reihe Mutproben in der Bibel. Das Thema letzten Sonntag lautete, Sie wissen es sicherlich noch, 3 Männer im Feuerofen. Das Thema heute heißt, eine Frau im Schloss. 3 Männer im Feuerofen, da hatten wir letzten Sonntag Daniels 3 Freunde beobachtet. Schadrach, Meschach und Abednego, 3 gläubige jüdische Männer, gottesfürchtig, die nach Babylonien deportiert worden waren und dann dort, obwohl sie sich nicht anpassten, eine erstaunliche Karriere machten. Und als es dann drauf ankam, haben sie nicht nur ihre Karriere riskiert, sondern ihr Leben, weil sie sich weigerten, falsche Götter anzubeten, weil sie den wahren Gott liebten. Zur Strafe hatte man sie in den babylonischen Feuerofen geworfen, aber der lebendige Gott, dem sie vertrauten, so sahen wir das letzten Sonntag, hat sie auf wunderbare Weise gerettet. 3 Männer im Feuerofen und heute nun eine Frau im Schloss. Äußerlich befindet sich die Protagonistin heute in einer wesentlich angenehmeren Situation. Sie ist Königin von Persien, umgeben von Luxus und aufmerksamer Dienerschaft und trotzdem stürzt ihr Leben binnen kürzester Zeit in eine gefährliche Krise, wo auch sie Mut beweisen muss. Viel Mut. Und daran sehen wir gleich zu Anfang, es liegt nicht in erster Linie an den äußeren Umständen, ob unser Glaubensleben zu Mutproben herausgefordert wird. Nicht in erster Linie an den äußeren Umständen. Aber woran liegt es dann? Bei näherer Betrachtung begegnet uns in unserer Geschichte heute Morgen sogar eine Doppelmutprobe. Und ganz wichtig, diese Situation ist nicht erfunden, sondern sie hat sich wirklich so zugetragen. Wir werden auch noch sehen, warum das wichtig ist. Und wieder, wie schon am letzten Sonntag, wollen wir auch heute Morgen fragen, worin zeigt sich in diesem speziellen Fall der Mut der Beteiligten? Wir hatten ja letzten Sonntag definiert, was hier mit Mut gemeint ist. Wagemut, Kampfesmut, der beherzte Einsatz des Willens. Mut setzt einen Widerstand voraus, der überwunden werden muss. Und auch wenn dieser Begriff in der Bibel selten vorkommt, gibt es viele andere, die diese Haltung beschreiben, zum Beispiel der Begriff Freudigkeit, Paresia, Freimütigkeit, Unerschrockenheit, etwa Mut zum klaren Verkündigen oder auch geistliche Kampfbereitschaft, kämpfe den guten Kampf des Glaubens, sei mutig oder Unverzagtheit, siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt bist, lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht. Das meint Mut. Dass einer sein Herz in beide Hände nimmt, gegen den Widerstand, gegen die Angst, die auch da sind, und sich fest an den Herrn klammert und ihm folgt. Eine Frau im Schloss. Esther, ihr Name. Esther bedeutet übersetzt Stern. Esther, ein strahlender Stern, wer weiß. Und das biblische Buch, das uns diese Geschichte erzählt, wird oft übersehen im Alten Testament. Es ist kaum bekannt. Auf den ersten Blick etwas rätselhaft und sehr persönlich. Und wir steigen jetzt gleich ein in die ersten 4 Verse. Sie haben die ersten 3 Verse auch auf Ihrem Gottesdienstzettel und dann einige Auszüge aus weiteren Kapiteln. Und ich möchte Ihnen sehr empfehlen, in der bevorstehenden Woche dieses Buch als Ganzes einmal durchzulesen. Das sind 10 Kapitel. Esther 1, Vers 1. Und es geschah in den Tagen des Ahasveros, desselben Ahasveros, der von Indien bis Äthiopien über 127 Provinzen regierte, In jenen Tagen, als der König Ahasveros in der Königsburg Susan auf seinem königlichen Thron saß, im dritten Jahr seiner Regierung, da veranstaltete er für alle seine Fürsten und Knechte ein Festmahl, wobei die Gewaltigen von Persien und Medien, die Edlen und Obersten seiner Provinzen vor ihm waren, als er den Reichtum der Herrlichkeit seines Königsreichs und die kostbare Pracht seiner Majestät viele Tage zur Schau stellte, nämlich 180 Tage lang. Das Buch Esther beginnt mit Fakten, mit einer nüchternen historischen Einordnung. Diese Fakten kann man nachprüfen, das können Sie mit säkularen Geschichtsbüchern vergleichen, also mit dem, was man so aus anderen historischen Zusammenhängen kennt. Ahasveros ist den meisten von uns wahrscheinlich besser bekannt unter seinem griechischen Namen Xerxes. Xerxes, Händel zum Beispiel, hat über den Xerxes eine berühmte Oper komponiert. Dieser Xerxes, dieser Ahasveros, regiert das Persische Reich ca. 486 bis 465 vor Christus. Sie haben ein paar der Angaben zu den Personen unten auf Ihrem Gottesdienstzettel und wir werden diesen Gottesdienstzettel auch ins Internet stellen, damit diese Informationen dort auch zugänglich sind. Der Vater von Ahasveros war der berühmte Darius I. Und Darius I. hatte seinem Sohn nun einen multikulturellen Vielvölkerstaat hinterlassen. Und darin lebt eine große Gruppe von Juden. Und über diesen Juden braut sich jetzt die Tragödie eines Völkermordes zusammen. Schauplatz der Ereignisse ist der Palast in Susa, den Darius 492 vor Christus als Residenz erbaut hatte. Kann man auch nachverfolgen in anderen Geschichtsberichten. Und Gott, so hat es den Anschein, ist überhaupt nicht zu sehen. Der Name Gottes kommt in diesem Buch Esther kein einziges Mal vor. Hochinteressant. Sein Volk scheint einer tödlichen Bedrohung hilflos ausgeliefert. Die Ausrottung der jüdischen Bewohner des persischen Großreiches steht unmittelbar bevor. Mordechai und seine Volksgenossen stehen also unter größtem Druck. Wir schreiben etwa das Jahr 475 vor Christus. Wenn Sie es einordnen wollen, etwa 475 vor Christus. Was war geschehen? Auf den ersten Blick geht es nicht um große Politik, sondern um einen Streit zwischen zwei Sturköpfen, zwischen Haman und Mordechai. Das sind die beiden Protagonisten. Mordechai, Jude, Beamter im großen Stab des persischen Königs. Und sein Gegenspieler ist eben dieser Haman. Der war nach allem, was wir wissen, ein Nachfahre der Amalekiter, von jeher Erzfeinde des Gottesvolkes Israel. Und in Persien hatte Haman als Premierminister Karriere gemacht, war in das zweithöchste Amt des Staates aufgestiegen. Er folgte also in der Rangordnung unmittelbar nach dem König. Und dann lesen wir in Kapitel 3, Vers 1 bis 2, das haben Sie auch wieder vor sich, nach diesen Begebenheiten, also von Kapitel 2, erhob der König Ahasveros Haman, den Sohn Hamedatas, den Agagiter, zu höherer Macht und Würde und setzte ihn über alle Fürsten, die bei ihm waren, und alle Knechte des Königs, die im Tor des Königs waren, beugten die Knie und fielen vor Haman nieder, denn der König hatte es so geboten. Aber Mordechai beugte die Knie nicht und fiel nicht nieder. Also Haman beansprucht majestätische Verehrung, die ihm von den anderen Fürsten und den Regierungsbeamten bereitwillig gewährt wird. Nur einer macht eben nicht mit beim täglichen Demutsakt. Und der wird bald auffällig. Mordechai, königlicher Beamter, wie wir aus Kapitel 2 wissen, ja, als solcher war er Haman unterstellt und alle erwarteten nun natürlich, dass auch er sich an diese üblichen Höflichkeitsregeln und Demutsbezeugungen halten würde. Aber dann steht hier, Mordechai beugte seine Knie nicht und warf sich nicht nieder. Und das erinnert uns gleich wieder an letzte Woche, an letzten Sonntag, die drei Freunde Daniels, die auch nicht bereit waren, das Götzenbild anbetend zu verehren. Genauso wie die drei Freunde Daniels sagt auch Mordechai, nein. Nun, was auf den ersten Blick wie ein persönlicher Stolz erscheint, hat einen tieferen Grund, eine längere Vorgeschichte. Und das erklärt er dann auch indirekt. Als die Kollegen ihn nämlich fragen, warum er dem Premier den Kniefall verweigert, beruft sich Mordechai auf seinen Glauben. Er sagt, er sei Jude. Und als solcher dürfe er Haman gegenüber keine Unterwerfung zum Ausdruck bringen. Das ist für ihn nicht eine Frage des Stolzes, sondern das ist für ihn eine Gewissensfrage. Mordechai ist nicht einfach arrogant, Mordechai ist ein Überzeugungstäter. Er sagt, als Jude kann ich das nicht machen. Und schon bald wird der Skandal ruchbar. Da Mordechai sich hartnäckig weigert, da er sich nicht zur Ordnung rufen lässt, liefern die anderen königlichen Beamten ihn ans Messer. Irgendjemand hat immer noch eine offene Rechnung, irgendjemand hat immer einen Grund. Und dann steht hier in Vers 4, und es geschah, als sie dies täglich zu ihm sagten, und er ihnen nicht gehorchte, sagten sie es Haman, um zu sehen, ob man Mordechais Begründung gelten lassen würde, denn er hatte ihnen gesagt, dass er ein Jude sei. Und Haman reagiert erwartungsgemäß. Vers 5 heißt es dann, und als Haman sah, dass Mordechai vor ihm weder seine Knie beugte, noch sich niederwarf, da wurde Haman mit Zorn erfüllt. Und wir sehen, auch bei Haman geht es um mehr als nur um die Durchsetzung seiner eigenen persönlichen Autorität oder seiner Amtsautorität gegenüber diesem jüdischen unterstellten Beamten. Nein, Haman erkennt eine günstige Gelegenheit, zusammen mit Mordechai gleich dessen ganze Volksgemeinschaft, soweit sie in Persien lebte, zu vernichten. Jetzt ist die Stunde gekommen. Und dann heißt es in Vers 6, Esther 3, Vers 6. Doch es war ihm zu wenig, an Mordechai allein Hand zu legen, sondern weil man ihm das Volk Mordechais genannt hatte, trachtete Haman danach, alle Juden im ganzen Königreich des Ahasverus, das Volk Mordechais, zu vertilgen. Auch Haman beweist einen ausgeprägten Sinn für Geschichte und Tradition. Knapp 1000 Jahre vorher hatten seine Vorfahren schon gegen Israel gekämpft, also um 1400 vor Christus. Überlegen Sie mal, nach der Flucht Israels aus Ägypten um 1400 vor Christus gehörten die Amalekiter, also die Vorfahren Hamans, zu den ersten Heidenvölkern, die Israel bekämpften. Circa 1400 vor Christus. Und damals hatte Gott seinem Volk geboten, 5. Mose 25, die Erinnerung an die Amalekiter auszutilgen unter dem Himmel. Und dann etwa 400 Jahre später, um 1000 vor Christus, lebt der Kampf Amalek gegen Israel wieder auf. Und da wird König Saul durch den Propheten Samuel aufgefordert, militärisch gegen die Amalekiter vorzugehen. 1. Samuel 15. Und jetzt wiederum 500 Jahre später geht dieser historische Konflikt zwischen Amalek und Israel in die dritte Runde. Und Mordechai beweist seine Treue zu Gott und seine Treue zu Gottes Volk darin, dass er sich eben nicht vor diesem Repräsentanten des Erzgegners beugt. Ansonsten hat er die königlichen Gesetze alle befolgt, aber in diesem Fall gilt eben, was dann ja auch ein neutestamentliches Prinzip wird, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte 5, Vers 29. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Liebe Mitchristen, auch wir kommen immer wieder in solche Situationen, wo wir vor ganz ähnlichen Entscheidungen stehen. Nämlich vor der Entscheidung, bin ich meinem Herrn treu oder beuge ich mich menschlichem Druck? Bin ich meinem Herrn treu oder beuge ich mich menschlichem Druck? Was mache ich, wenn über den Glauben an Jesus gelästert wird? Bin ich meinem Herrn treu oder beuge ich mich menschlichem Druck? Wenn man von mir verlangt, bestimmte krumme Touren mitzumachen, etwa in meiner Firma, so ein kleiner Steuerbetrug, und ich weiß genau, dass das gegen den Willen Gottes ist, bin ich meinem Herrn treu oder beuge ich mich menschlichem Druck? Wenn man von mir erwartet, dass ich gefälligst mitmarschiere in den Reihen des Zeitgeistes, an der richtigen Stelle lache und an der richtigen Stelle meinen Mund halte, an der richtigen Stelle klatsche und an der richtigen Stelle Buh rufe, wie der Zeitgeist es fordert, bin ich meinem Herrn treu oder beuge ich mich menschlichem Druck? Und immer wieder wird es Leute geben, die nur darauf warten, seien Sie dessen gewiss, es wird immer wieder Leute geben, die nur darauf warten, uns an den Pranger zu stellen, wenn wir ausscheren, so wie hier. Und sei es nur, um ihr eigenes Gewissen zu beruhigen. Und Haman sieht jetzt die große Chance, endlich Rache zu üben an Israel. So schnell wie möglich will er den Holocaust in die Wege leiten und wirft dabei seine ganze Macht in die Waagschale. Erstmal besorgt er sich die Rückendeckung des Königs. Er nutzt seine Vertrauensstellung, streut vage Verdächtigungen gegen ein Volk, das die Gesetze des Königs nicht befolge. Hören Sie mal diese Formulierung. Haman sprach zum König Ahasveros, es gibt ein Volk, das lebt zerstreut und abgesondert unter allen Völkern, allen Provinzen des Königreiches. Und ihre Gesetze sind anders als die aller Völker und sie befolgen die Gesetze des Königs nicht. Das stimmte so gar nicht. Und dabei erwähnt Haman weder Mordechais Namen noch den seines Volkes. Und Ahasveros? Der handelt ausgesprochen naiv. Das soll ja auch bei Königen und Präsidenten vorkommen, dass sie ausgesprochen naiv handeln. Er fragt nicht weiter nach und erstattet einfach den Haman mit allen nötigen Vollmachten aus. Und so zieht sich die Schlinge um Mordechais Hals und Israels Hals immer weiter zu. Haman ist ein guter Stratege. Er will nichts dem Zufall überlassen. Und der genaue Zeitpunkt für die Vernichtung Israels oder der Juden in Persien soll durch das Los ermittelt werden. Das ist machtpsychologisch sehr geschickt. Kapitel 3, Vers 7. Im ersten Monat, das ist der Monat Nisan, im 12. Jahr der Regierung des Königs, wurde das Pur, das ist das Los, vor Haman geworfen über die Tage und Monate. Und es fiel auf den 12. Monat, das ist der Monat Adar. Also damit hat man sich religiös gewissermaßen abgesichert. Der Tag für den Massenmord an den Juden ist wie von Götterhand schicksalhaft durch das Los vorgegeben. Und das macht die Sache psychologisch umso zwingender. Und Xerxes alias Ahasveros spielt mit, Kapitel 3 ab Vers 10, da zog der König seinen Siegelring von der Hand und gab ihn Haman, dem Sohn Hammedatas, dem Agagiter, dem Feind der Juden. Und der König sprach zu Haman, das Silber sei dir geschenkt und das Volk dazu, dass du mit ihm tust, was dir gefällt. Und von dem Tag an, das kann man ganz einfach ausrechnen, bleiben den Israeliten in Persien gerade noch 11 Monate Gnadenfrist. Und wir fragen, wo bleibt nun Gott? Das wird Mordechai auch gefragt haben. Die Gegner schmieden ihre Ränke, der ganze staatliche Machtapparat steht zu ihrer Verfügung. Sie kontrollieren sämtliche Kommunikationsmittel. Das kann man in den Versen 12 bis 15 sehr schön lesen. Da berief man die Schreiber des Königs und es wurde ein Schreiben erlassen, wie Haman es befahl, an die Satrappen des Königs, an die Statthalter in allen Provinzen, an die Fürsten jedes Volkes. Und die Briefe wurden durch die Eilboten, also das sind in dem Fall die Massenmedien, in alle Provinzen des Königs gesandt, dass man alle Juden vertilgen und erschlagen und umbringen solle, junge und alte Kinder und Frauen an einem Tag, nämlich am 13. des 12. Monats, das ist der Monat Adar, dass man ihren Besitz rauben dürfe. Und die Abschrift des Schreibens wurde in jeder Provinz als Gesetz erlassen, die man es allen Völkern bekannten machte, damit sie sich auf diesen Tag vorbereiten sollten. Und die Eilboten zogen auf den Befehl des Königs hin schnell aus, sobald das Gesetz in Susan erlassen wurde. Die haben also das Monopol der Medien und ein funktionierendes Postsystem. Und Gottes Volk sitzt in der Falle. Nicht einmal Gott scheint eine Hand zu rühren, um dem Rad der Tragödie in die Speichen zu greifen. Keiner kann das Unheil aufhalten. Ist das die ganze Wahrheit über unsere Lage? Aber Vorsicht. Der normale Leser des Buches Esther kennt zu diesem Zeitpunkt, wenn er ab Vers Kapitel 1 gelesen hat, schon ein anderes Detail, das jetzt wichtig werden kann. Denn noch bevor Mordechai aus Gewissensgründen in Hamans lebensgefährliche Falle hineinläuft, hatte Gott schon längst eine Vorsorge für diese Situation getroffen. Und die Hoffnung hat einen Namen. Esther. Stern. Sie ist Mordechais Pflegetochter, für die er seit dem Tod ihrer Eltern sorgt. Aber mehr noch, und das überrascht natürlich, sie ist inzwischen auch Königin von Persien, als die Frau des Ahasveros geworden. Das ist zugegeben eine eigentümliche Geschichte. Wie es dazu kommt, schildern die ersten beiden Kapitel des Buches. Die vorherige Königin war durch widerspenstiges Verhalten gegenüber ihrem Mann in Ungnade gefallen. Das ist wirklich nicht sympathisch, was da von ihr geschildert wird in Kapitel 1. Und dann gab es ein kompliziertes Auswahlverfahren für ihre Nachfolgerin. Und Esther hat trotz zahlreicher Mitbewerberinnen die Gunst des Königs erhalten. Das war so ein Königinnenfrauen-Casting gewissermaßen, was da gemacht wurde. Ist auch fragwürdig. Die theologische Frage, die sich hier natürlich erhebt und die in vielen Kommentaren leider nicht gestellt wird, lautet, warum waren Mordechai und Esther so weltlich in ihrem Lebensstil? Jedenfalls bis zum Ausbruch der Krise. Schauen Sie mal, wie anders sah das bei Daniel und seinen Freunden 100 Jahre vorher in Babylonien auf. Das waren offensive Zeugen für die Wahrheit des Herrn. Und hier die Juden in Susa, im Exil, in Persien, das kann man im Nehemia-Buch Kapitel 1 auch schon erahnen. Da herrschte, bei denen herrschte eine gewisse geistliche Lethargie. Offensichtlich waren auch Mordechai und Esther davon mit betroffen. Bestimmte Teile des Gottesdienstes waren schon weggefallen. Sie feierten kein Passah, die Juden, sie feierten kein Laubhüttenfest nach allem, was wir wissen. Und es ist schon seltsam, dass Esther bei diesem Ehefrauencasting überhaupt mitmachte und dass Mordechai ihr das erlaubte. Und trotzdem, obwohl Esther und Mordechai offensichtlich keine konsequente Nachfolge leben zu der Zeit, soweit wir das erkennen können, verfolgt Gott doch schon längst seinen Plan mit ihnen. Das heißt, lange bevor Hamans böse Vernichtungspläne bekannt werden, sorgt Gott so dafür, dass die Juden mit Esther eine Fürsprecherin im Zentrum der Macht haben. Und das ist die erste Lektion, die wir aus Esthers Geschichte lernen können heute Morgen. Gott bringt uns in Stellung. Also wenn Sie mitschreiben, das ist Punkt 1, Gott bringt uns in Stellung. Gott bringt seine Leute zur richtigen Zeit an den richtigen Platz. Als alle sichtbaren Faktoren dafür sprechen, dass Gottes Volk hilflos unterlegen ist und heillos verloren, da hat Gott schon längst die ersten Pflöcke eingeschlagen. Wie von unsichtbarer Hand geführt, wird Esther rechtzeitig am Königshof stationiert, wenn Sie so wollen. Nach menschlichem Ermessen war das total unwahrscheinlich, dass sie überhaupt den Zuschlag bekommen würde. Aber Gott hat es so gefügt. Sie wird jetzt ein Brückenkopf der Juden im Zentrum der Macht. Man könnte sagen, am Herzen des Königs. Das ist Kapitel 1 und 2. Und als der Konflikt zwischen Haman und Mordechai in Kapitel 3 ausbricht, da hat Mordechai schon längst einen einflussreichen Fürsprecher in Person seiner Pflegetochter. Das ist das Erste, was wir hier für uns sehen. Gott bringt uns in Stellung. Und liebe Geschwister, wie viel mehr gilt das, wenn wir im Unterschied zu Esther und Mordechai doch in enger Verbindung mit Gott leben? Und wenn wir für unsere Entscheidung nach seinem Willen fragen, wie viel mehr gilt das für uns? Wenn das zentral ist für unsere Lebensentscheidungen, Psalm 86, Vers 11, dieses Gebet, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Um wie viel mehr stehen wir dann unter dieser Verheißung vom Psalm 32, Vers 8, dass Gott sagt, ich will dich unterweisen und ich will dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Das dürft ihr euch als persönliche Zusage mitnehmen. Psalm 32, Vers 8, ich will dich mit meinen Augen leiten, sagt Gott. Und darum ist das eine wichtige Frage, die jeder Jünger Jesu Christi mit seinem Herrn geklärt haben sollte. Und immer wieder klären muss, bin ich zur Zeit in der Stellung an dem Platz, wo Gott mich haben will? Wissen Sie das? Das ist ja kein Automatismus, dass wir, weil wir mit Jesus leben, immer an dem Platz sind, wo er uns haben will. Wir können auch ausbrechen aus der Stellung, die Gott für uns vorgesehen hat. Denken Sie an Jona. Den wollte Gott in Ninive haben und er ging in eine ganz andere Richtung. Bist du an der Stelle, die Gott zur Zeit für dich vorgesehen hat? Bist du in dem Beruf, den Gott für dich vorgesehen hat? An dem Arbeitsplatz? Für die Studenten, bist du an dem Studienort, den Gott für dich vorgesehen hat, in dem Studiengang, den Gott für dich haben will? Wie kann man das wissen? Es gibt ja kein Patentrezept, wir bekommen ja keine Message vom Himmel, wo das draufsteht. Aber es haben sich so ein paar Faustregeln unter Christen einfach bewährt, wie man das wissen kann. Das erste ist mal, bitte Gott um seine Platzanweisung. Mach das immer wieder zu deinem Gebet, dass du sagst, Herr, bring mich dahin, wo du mich haben willst. Zeig mir, wo mein Platz ist. Und deswegen passt das Lied so gut, was wir eben gesungen haben miteinander. Herr, zeige du mir deinen Plan. In meiner Schwachheit lass mich glauben und wenn ich falle, heb mich wieder auf. Also zeig mir deinen Plan. Und die Grundeinstellung dahinter ist ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein. Also das Gebet, bitte Gott um seine Platzanweisung. Und das nächste, prüfe deine Motive. Prüfe deine Motive. Will ich wirklich für den Herrn leben? Will ich wirklich dem Herrn dienen? Oder suche ich nur meine eigene kurzfristige Befriedigung? Und das Dritte, bitte Gott um seine Platzanweisung, prüfe deine Motive. Setz dich erstmal dort ein, wo du bist. Setz dich da, wo du bist, ganz für den Herrn ein. Jemand hat gesagt, blühe dort, wo Gott dich hingesät hat, bis Gott eine neue Tür öffnet. Frage ihn immer wieder von Zeit zu Zeit, Herr, willst du eine neue Tür öffnen oder soll ich hier bleiben? Aber solange er dir nichts anderes zeigt, setz dich erstmal da ganz ein, wo du bist. Und Esther ist eine starke Ermutigung, dass Gott uns zur rechten Zeit richtig platziert. Das ist das Erste, was wir hier sehen. Aber damit ist die Gefahr natürlich noch längst nicht gebannt. Wie wird Esther mit dieser Stellung, in die Gott sie gebracht hat, jetzt umgehen? Wird sie ihrem Pflegevater wirklich helfen können, ihrem Volk? Oder bringt sie nur ihre eigene Position in Gefahr? Jetzt ist Eile angesagt. Als Mordechai von Hamans Mordplänen gegen ihn und die jüdische Volksgruppe erfährt, lässt er seine Pflegetochter sofort benachrichtigen durch ihren Diener Hattach. Das ist Esther 4, Vers 8. Esther 4, Vers 8, da heißt es, und es gab, er gab ihm die Abschrift des schriftlichen Befehls, dass er zu ihrer Vertilgung in Susan erlassen hatte, der König. Also, und Mordechai sorgt dafür, dass Esther das kriegt, dass er ihn Esther zeige und ihr Bericht und sie auffordere, zum König hineinzugehen, um seine Gnade zu erflehen und vor seinem Angesicht für ihr Volk zu bitten. Für ihr Volk zu bitten. Und sie soll sich also dort verwenden für ihre Landsleute. Sie soll den König um Schutzgarantien bitten. Und wie reagiert Esther? Esther fühlt sich überfordert. Und sie schickt Mordechai eine für den ganz enttäuschende Rückmeldung. Das muss ihn ziemlich umgehauen haben. Kapitel 4, Vers 11. Alle Knechte des Königs, das ist die Rückmeldung von Esther, alle Knechte des Königs und die Leute in den königlichen Provinzen wissen, dass wer irgend in den inneren Hof zum König hineingeht, ist ein Mann oder Frau, ohne gerufen zu sein, nach dem gleichen Gesetz sterben muss. Es sei denn, dass ihm der König das goldene Zepter entgegenstreckt, damit er am Leben bleibe. Ich bin aber nun seit 30 Tagen nicht mehr gerufen worden, dass ich zum König hineingehen soll. Also da scheint auch irgendwo die Ehekommunikation etwas unterbrochen zu sein. Esther fühlt sich völlig überfordert. Es ist nach menschlichem Ermessen völlig offen, wie der König reagieren würde, wenn seine junge Frau plötzlich ins politische Geschehen eingreift. Denn das wäre es ja. Und wenn sie noch die Integrität seines Premierministers in Frage stellt, natürlich hat Esther Angst. Angst vor dieser unberechenbaren Situation. Und dennoch gibt ihr Onkel und Ziehvater nicht auf und mit bewegenden Worten packt er die Königin bei ihrer geistlichen und moralischen Verantwortung. Und das sind die Verse 12 bis 14 in Kapitel 4, die haben sie auch vor sich. Als nun Esthers Worte dem Mordechai mitgeteilt wurden, da ließ Mordechai der Esther antworten: Denke nicht in deinem Herzen, dass du vor allen Juden entkommen würdest, weil du im Haus des Königs bist. Denn wenn du schweigst, so wird von einer anderen Seite her Befreiung und Rettung für die Juden kommen. Du aber und das Haus deines Vaters werden untergehen. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen einer Zeit wie dieser zum Königtum gekommen bist. Ob Gott dich nicht gerade wegen dieser Sache in diese Position gebracht hat, heißt das. Und das ist die zweite große Lektion, ihr Lieben, die im Esther-Buch offen vor uns liegt. Erstens, Gott bringt uns in Stellung. Zweitens, Gott packt uns bei unserer Verantwortung. Gott packt uns bei unserer Verantwortung. Mordechai sagt das deutlich. Du, Esther, Gott ist nicht auf dich angewiesen. Er ist nicht auf dich angewiesen. Aber Gott hat dich nicht umsonst ausgerechnet in dieser geschichtlichen Stunde ins Zentrum der Macht gerückt. Und wer weiß, ob du nicht gerade wegen dieser Zeit überhaupt beim Casting gewonnen hast. Im Leben von William Wilberforce hat dieser Vers möglicherweise eine entscheidende Rolle gespielt. Wenn man der Biografie von Grace Irvin an dieser Stelle folgt, William Wilberforce aus bestem Hause kommt, mit 24 Jahren bereits ein erfolgreicher Regionalpolitiker. Er hatte eine fromme Tante, die intensiv für ihn betete, das wissen wir. Aber William Wilberforce glaubte selbst nicht an Jesus. Er war eng befreundet mit dem Premierminister William Pitt, dem Jüngeren. Und dann wird Wilberforce aus einem oberflächlichen Leben heraus zu Jesus bekehrt. Das ist bewegend. 1785, da ist er 26 Jahre. Später wird Wilberforce immer von der großen Wandlung sprechen, die sein Leben erfahren hat, dass er zu Jesus fand. Er hat ganz klare Sündenerkenntnis. Er sagt einmal, was ihm zu schaffen machte, war ein Bewusstsein meiner großen Sündhaftigkeit, dass ich so lange die unaussprechliche Barmherzigkeit meines Gottes und Retters vernachlässigt hatte. Und die Wirkung, die dieser Gedanke in mir vorrief, war dergestalt, dass ich mich durch das starke Bewusstsein meiner Schuld vor Gott monatelang im Zustand tiefster Niedergeschlagenheit befand, sagt William Wilberforce. Und dann findet er zu Jesus Christus als seinem Erlöser. Dann begreift er, er starb für meine Schuld am Kreuz, damit ich, William Wilberforce, nicht auf ewig verloren gehe, damit ich Gott zum Vater bekommen kann, damit ich nicht in der Hölle ende, sondern der Bestimmung meines Lebens gerecht werden darf, den lebendigen Gott als meinen persönlichen Herrn und Vater finden darf. Und dann nach seiner Bekehrung stellt sich William Wilberforce die Frage, wo ist jetzt mein Platz? Und weil die Politik sein altes Leben bestimmt hat, ist sein erster Impuls, ich muss da raus. Ich muss raus aus diesem Umfeld, diesem oftmals so dekadenten, stickigen Umfeld. Und dann schreibt er im November 1785 einen Brief an William Pitt, dass er der Politik den Rücken kehren werde. Und William Pitt fürchtet, einen seiner begabtesten Leute zu verlieren. Wilberforce aber fürchtet seinen eigenen Stolz. Und er sagt einmal, der Stolz ist mein größter Stolperstein. Und in ihm liegt eine zweifache Gefahr, dass er mich dazu bringt, von einem christlichen Leben abzulassen, aus Furcht vor der Welt, vor meinen Freunden. Also, dass ich mein Image nicht gefährden will. Oder, wenn ich nicht aufgebe, dass er mich darüber eitel werden lässt. Ich fürchte meinen Stolz, sagt William Wilberforce. Und in diesem Ringen und Suchen wendet sich Wilberforce an John Newton, den er als Jugendlicher wie einen Vater verehrt hatte. Newton gehörte zum Umfeld seiner Familienangehörigen. Newton, Sie wissen, der ehemalige Sklavenhändler und Seemann. Newton ist zu diesem Zeitpunkt 1785 der führende evangelikale Pastor Londons. Auch interessant. Er, der das Lied geschrieben hat, Amazing Grace. Und Newton freut sich unendlich, als Wilberforce, nachdem dieser Kontakt lange abgebrochen war, zu ihm kommt in einer, ja, geheimnisvollen Stunde. Und Wilberforce schreibt später, er, Newton, sagte mir, er habe immer Hoffnung und Zuversicht gehegt, dass Gott mich eines Tages zu sich ziehen würde. Also offensichtlich hat John Newton immer für William Wilberforce gebetet. Und Newton gibt ihm jetzt den entscheidenden Rat für seine Zukunftsentscheidung. Und er sagt, ich damals, als ich als Sklavenhändler und Seefahrer bekehrt wurde, bin auch nicht sofort aus meinem Beruf rausgegangen. Ich bin auch nicht sofort Pastor geworden. Ich bin erst mal dort geblieben und habe versucht, Gott dort zu dienen. Und nach langem Gespräch legt Newton dann dem frisch bekehrten Abgeordneten die Hand auf die Schulter und packt ihn bei seiner Verantwortung. Und dabei soll er in etwa dies gesagt haben. Alles, was wir an Zeit haben, ist uns von Gott geschenkt. Wenn wir sie ihm zur Verfügung stellen, wird er das Beste daraus machen. Mit den Worten Mordechais mutatis mutandis. Also mit den Worten Mordechais unter anderen historischen Umständen. Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen zur königlichen Macht gelangt bist. Das ist der Rat von Newton an Wilberforce. Der Rest ist Geschichte. Wilberforce wurde in den politischen Kreisen helles Zeugnis für Jesus Christus. Und Gott machte William Wilberforce zu dem entscheidenden Protagonisten bei der Abschaffung der Sklaverei in England und letztlich auch Europa. Das ist Gottes Weg. Gott bringt uns in Stellung und Gott packt uns bei der Verantwortung, bei unserer Verantwortung. Und so wie John Newton den William Wilberforce, so fordert Mordechai die Esther heraus. Wer weiß, ob Gott dich nicht um dieser Situation willen in diese Lage gebracht hat, in diese Position. Was für eine Chance, aber auch was für eine Gefahr, schuldig zu werden. Wenn du jetzt nur deine eigene Haut retten willst, dann wirst du scheitern. Und Mordechai nimmt kein Blatt vor den Mund. Das ist so wichtig in dieser Situation. Schauen Sie in Kapitel 4, Vers 13. Er sagt, da ließ Mordechai der Esther antworten, denke nicht in deinem Herzen, dass du entkommen würdest, nur weil du im Haus des Königs bist, nur weil du diese privilegierte Position hast. Und dann sagt er auf Deutsch, Gott braucht dich nicht. Wenn du nicht willst, wird Gott einen anderen finden. Aber es ist deine Chance. Und es ist deine Verantwortung. Und Gott hat dich möglicherweise gerade wegen dieser Situation überhaupt erst zur Frau des Königs werden lassen. Und Esther, das ist jetzt die kritische Situation ihrer Biografie, verstehen wir? Dieser Vers 14 in Kapitel 4, das ist das Momentum. Das ist die kritische Situation. In dem Augenblick dürfte Esther der einsamste Mensch im ganzen persischen Königreich gewesen sein. Das ist jetzt ihre Mutprobe. Und Esther nimmt die Herausforderung an. Gott öffnet ihr das Herz und sie nimmt es in beide Hände und dann bringt sie schnell eine zweite Botschaft auf den Weg an Mordechai. Du versammle alle Juden, die in Susa leben und dann fastet um meinetwillen 3 Tage lang. Das hebräische Wort, das hier für versammeln steht, deutet möglicherweise auch auf so etwas wie eine gottesdienstliche Versammlung hin. Also auf Deutsch, betet für mich. Und dann sagt sie, ich will das Gleiche mit meinen Dienerinnen tun. Und erst wenn das geschehen ist, erst wenn diese geistliche Vorbereitung erfolgt ist, dann will ich zum König gehen. Und hier zeigt Esther, finde ich, einen bemerkenswerten Realismus. Sie will also diese gefährliche Mission nicht ohne Vorbereitung antreten. Sie weiß, dass es jetzt gegen die gesetzlichen Bestimmungen geht, unaufgefordert beim König zu erscheinen. Das ist auch für die Königin selbst wie wir jetzt wissen, verboten. Aber in dieser Notlage heißt es, Gott mehr zu gehorchen als den Menschen. Und Esther ist sich dessen voll bewusst, dass sie mit dieser Entscheidung nach menschlichem Ermessen Kopf und Kragen riskiert. Und trotzdem wirft sie ihr Leben in die Waagschale. Und sie sagt, ich will zum König hineingehen, auch wenn es gesetzeswidrig ist. Und dann steht in Vers 16, Kapitel 4, Vers 16, dieser wunderbare Satz, wenn ich umkomme, so komme ich um. Ein Freund, ein guter Freund, der ein großes Glaubenswerk leitet in Süddeutschland, hat es auch mal in einer schwierigen Situation gesagt. Da sagt er, müssen wir einfach handeln. Es ist ein Risiko, aber wir müssen im Gehorsam handeln. Und da hat er genau diesen Vers zitiert. Er hat gesagt, komme ich um, so komme ich um. Was für ein Vorbild gibt uns diese junge Frau? Stern Esther. Und hier stoßen wir auf eine tiefe Wahrheit, die sich durch das ganze Buch Esther hindurchzieht, liebe Geschwister. Gottes Souveränität macht unsere Treue nicht überflüssig, sondern fordert sie heraus. Halten Sie das bitte fest. Gottes Souveränität macht unsere Treue nicht überflüssig, sondern fordert sie vielmehr heraus. Manchmal müssen wir auch uns durchringen zu bestimmten Gehorsamsschritten. Das kennen wir doch. Und manchmal brauchen wir geistliche Ratgeber wie Mordechai, die uns beharrlich auf Gottes Gebote hinweisen und die uns beharrlich bei unserer geistlichen Verantwortung packen. Und manchmal müssen wir auch selbst unpopuläre, unbequeme Ratschläge einem Mitchristen zumuten, auch auf die Gefahr, uns damit unbequem und unbeliebt zu machen. Und dann gilt es, den geistlichen Kampf aufzunehmen. Gott im Gebet um Klarheit und um Mut anzuflehen und dann hinein in die Gemächer des Xerxes. Dann hinein ins Wagnis des Glaubens. Wir riskieren dabei gewöhnlich nicht unser Leben wie Esther, aber wir riskieren vielleicht unseren guten Ruf. Wir riskieren vielleicht unsere Bequemlichkeit. Wir riskieren vielleicht unsere Karrierepläne. Wir riskieren vielleicht unseren Arbeitsplatz oder wir riskieren möglicherweise eine Menge Geld. Bedenken wir, Gott hatte Esther mit großen Möglichkeiten ausgestattet. Gott hatte Esther gründlich auf diese Situation vorbereitet. Aber dann kam der Tag, an dem Esther selbst Ja oder Nein sagen musste. Das war die Mutprobe. Und liebe Leute, auch uns stellt unser Herr von Zeit zu Zeit vor diese Mordechai-Frage. Bist du nicht möglicherweise gerade deshalb in diese Position gekommen? Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen deine Position erhalten hast? Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen so viel Geld in die Hand bekommen hast? Wer weiß, ob du nicht gerade um dieser Zeit willen deine Fähigkeiten und Begabungen bekommen hast, um es zu nutzen? Der portugiesische Fußballnationaltrainer Fernando Santos. Heute Abend wird er mit seiner portugiesischen Nationalmannschaft im Finale der Europameisterschaft gegen Frankreich stehen. Hat vor einiger Zeit, noch gar nicht so lange her, der Wochenzeitung Expresso Folgendes gesagt. 1994 merkte ich, dass Jesus Christus lebt. Da war Santos 39 Jahre alt. Und dann hat er hinzugefügt, die Auferstehung Jesu ist zentral für den christlichen Glauben. Ich glaube, dass er auferstanden ist. Paulus sagte das ganz deutlich. Wenn er nicht auferstanden wäre, dann wäre unser Glaube nutzlos. Aber er lebt. So einfach ist das. Man muss das nicht verkomplizieren. Ich glaube an die Auferstehung, dass das irdische Leben nur ein Abschnitt ist und das Leben nicht aufhört. Dass der endgültige Tod nicht existiert. 1994 habe ich Jesus Christus gefunden. Das war das größte Glück meines Lebens. Soweit Fernando Santos. Heute Abend steht er im Finale. Vielleicht hat Gott ihn deshalb in diese Position gebracht, damit er dieses Zeugnis geben kann. Vielleicht hat Gott dir ganz bestimmte Möglichkeiten geschenkt. Und was sagst du dann? Weichst du aus? Oder lässt du dich bei deiner Verantwortung packen und nimmst, wenn auch mit Herzklopfen, dein Herz in beide Hände und tust endlich, was der Herr von dir fordert? Esther stürzt sich ins Wagnis, aber nicht blind. Der Glaube macht verwegen, der Glaube macht mutig, aber der Glaube macht nicht kopflos, der Glaube macht nicht übergeschnappt. Und jetzt schauen Sie, wie das ausgeht. Sie bittet den König zu einem Essen in ihren Privatgemächern, können Sie in Kapitel 5 nachlesen. Mehr verrät sie noch nicht. Auch Haman soll daran teilnehmen. Haman fühlt sich sehr geehrt, ein Essen privat bei der Königin. Also die Karriere schreitet munter voran, alles scheint bestens für ihn zu laufen. Zwischendurch lässt Haman noch den Galgen errichten, an dem er Mordechai aufhängen lassen wird, wenn denn der Tag da ist. Und da heißt es in Esther 5, Vers 14, sehr präzise, man soll einen Holzstamm zubereiten, 50 Ellen hoch. Also Sie müssen sich das vorstellen, 50 Ellen sind 23 Meter, 8 Stockwerke, möglicherweise auf einem Gebäude angebracht, jedenfalls 50 Ellen hoch, 23 Meter hoch, ein Galgen, weithin sichtbar, starker Abschreckungseffekt. Und während Esther nun ihr Leben in die Waagschale wirft, ist Gott schon längst auf dem Plan, um die Sache erfolgreich zum Ziel zu führen. Und dabei enthüllt sich uns zum Schluss eine dritte Lektion, die wir mitnehmen dürfen. Erstens, Gott bringt uns in Stellung. Zweitens, Gott packt uns bei unserer Verantwortung. Und drittens, zum Schluss, Gott macht mit jedem von uns Handarbeit. Gott macht mit jedem von uns Handarbeit. Er kümmert sich um das kleinste Detail. Während Esther das Meeting mit dem König vorbereitet, passiert wieder so ein vermeintlicher Zufall. Das ist für sich betrachtet eine Einzelheit. Nebensächlich. Scheinbar. In der Nacht vor dem strategischen Abendessen leidet der König an Schlafstörungen. Soll ja vorkommen. Und er will sich, das ist eine bewährte Methode, ja auch für uns, die Zeit durch Lesen vertreiben. Esther 6, Vers 1. Als Lektüre lässt er sich die aktuelle Chronik bringen. Ob ihn das nun sehr beruhigen würde, es ist noch die andere Frage. Aber er liest jedenfalls als Nachtlektüre gegen die Schlaflosigkeit diese Chronik, diese große Chronik. Und dabei stößt er ausgerechnet auf eine Meldung, die ihm persönlich nahe geht. Da wird berichtet von einem Mann namens Mordechai, der ihm bis zu jener Nacht völlig unbekannt geblieben war. Welcher König kennt schon alle seine Hofbeamten? Und er liest in dieser Chronik, dass der Mordechai vor kurzem eine Verschwörung gegen den König aufgedeckt und ihm das Leben gerettet hat. Liest er da mal so nachts, als er nicht schlafen kann. Seinerzeit hatte der König davon nichts erfahren, aber jetzt in der Nacht vor diesem entscheidenden Gespräch mit Esther und Haman stößt er zufällig, in Anführungsstrichen, man müsste sagen, stößt ihn Gott auf diesen Mordechai, seinen Lebensretter? Und der König lässt gleich den Diener kommen und sagt, haben wir dem eigentlich schon mal gedankt, dem Mordechai? Nö, ist noch nicht geschehen. Klammer auf, lahme Beamte, Klammer zu. In dem Fall nur am persischen Hof natürlich. Also es muss bald nachgeholt werden, sagt er. Und am nächsten Tag kommt es dann zum Treffen in Esthers Haus. Und für sie und für Mordechai ist nach dieser Nacht die Situation erst recht optimal vorbereitet. Ganz klar. Und Haman ahnt nicht, wie sich langsam die Schlinge um seinen Kopf zuzieht. Und dann deckt Esther ihre Karten auf. Können Sie nachlesen in Kapitel 7. Und sie sagt, dieser Haman, der bedroht mich und mein jüdisches Volk mit dem Tod. Und Haman wird leichenblass. Er denkt nun, er wird hier zu einem freundlichen Smalltalk, zu einem schönen Essen eingeladen. Und plötzlich wird er überführt von seinem Mordplan. Und der König ist außer sich vor Empörung und verlässt kurzfristig den Saal. Können Sie alles in Kapitel 7 nachlesen. Als er dann gleich darauf zurückkommt, sieht er, wie Haman vor der Königin kniet und sie um Gnade anfleht. Und der König deutet diese Situation nun auch noch falsch, weil er denkt, der Haman will zudringlich werden. Und damit ist das Maß für den König voll. Und dann heißt es hier in Kapitel 7 ab Vers 8, da sprach der König, will er sogar der Königin Gewalt antun in meinem eigenen Haus. Das Wort war kaum aus dem Mund des Königs gekommen, da verhüllte man das Gesicht Hamans. Und Habona, einer der Kämmerer, die vor dem König standen, sprach, siehe, der Holzstamm, den Haman für Mordechai zubereitet hat, der doch Gutes für den König geredet hat. Der steht schon beim Haus Hamans, 50 Ellen hoch. Und der König sprach, hängt ihn daran. So hängte man Haman an den Holzstamm, den er für Mordechai zubereitet hatte. Da legte sich der Zorn des Königs. Was für eine Wendung. Und damit ist die Gefahr abgewendet, das Volk Gottes gerettet, Mordechai und Esther bewahrt. Dem Feinden von Gott wurde das Handwerk gelegt. Und wir sehen, ihr lieben, Gott kümmert sich. Gott macht Handarbeit. Und du kannst dich, wenn du zu ihm gehörst, wenn du ihm vertraust, darauf verlassen, dass er wie mit unsichtbaren Händen dein Leben beschützt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Und das ist die tiefe, tiefe Wahrheit, ihr Lieben, die denen, die zu Jesus gehören, aus diesen Ereignissen entgegenleuchtet. Gott hält die Geschichte der Welt und die Geschicke seiner Leute. Beides. Die Geschichte der Welt und die Geschicke seiner Leute sicher in seinen Händen. Und deswegen kann Paulus dann in Römer 8 schreiben, wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und das gilt sowohl für unser persönliches Leben als auch für unsere Gemeinde. Es ist auch schön, in diesem Zusammenhang im Buch Esther geht es ja nicht nur um ein Einzelschicksal, sondern es geht um die Existenz einer ganzen Volksgruppe, nämlich der Juden in der persischen Diaspora. Der Herr beschützt sein Volk. Und noch heute wird, wenn die Juden ihr Purimfest feiern, das auf dieses Ereignis zurückgeht, das Buch Esther an diesem Purimfest gelesen. Und Charles Haddon Spurgeon, der große Prediger des 19. Jahrhunderts, hat in einer Predigt über Esther auf diese Parallele verwiesen, dass auch wir als Gemeinde, auch als BEG Hannover, das für uns in Anspruch nehmen dürfen. Und Spurgeon sagt, aus diesem Buch lernen wir auch, wie sicher die Gemeinde Jesu Christi beschützt ist. Zu einem bestimmten Zeitpunkt schienen Gottes Leute der Macht Hamans völlig ausgeliefert. Nero hat einmal gesagt, er wünschte sich, seine Feinde hätten alle zusammen nur einen einzigen Nacken, damit er sie mit einem Schlag vernichten könnte. So stark schien eine Zeit lang auch Hamans Position, bis das auserwählte Volk aus seinem Klammergriff befreit wurde. Und genauso ist die Gemeinde Jesu Christi heute, sagt Spurgeon. Die Feinde der Wahrheit können niemals die Kerze auslöschen, die Gott angezündet hat. Sie können niemals die lebendige Saat austreten, die der Herr Jesus durch sein Blut gesät hat. Und darum, Brüder, habt keine Angst, sondern stärkt eure Herzen in Gott. Wir haben manchmal den Eindruck, dass unsere Lage hoffnungslos sei. Wir haben manchmal den Eindruck, dass Chaos und Not die Oberhand behalten, dass die Feinde triumphieren, dass nichts mehr aufgeht, dass alles umsonst war, dass wir wie eingemauert sind. Aber Gott zeigt uns durch das Buch Esther, du, das ist nur eine optische Täuschung, wenn du das denkst. Das ist nur eine emotionale Täuschung. Die Wahrheit ist anders. Die Wahrheit ist so, wie Esther uns lehrt. Die Wahrheit ist, dass wir einen souveränen Gott haben. Die Wahrheit, ihr Lieben, ist, dass wir einen treuen Gott haben. Einen allmächtigen Gott. Das ist die Wahrheit. Und er bringt seine Leute zur richtigen Zeit, an den richtigen Ort und verschafft uns die richtigen Umstände. Und auch in unserem persönlichen Leben und in unserem Gemeindeleben kann und wird Gott die einzelnen Dinge nach seinem Plan orchestrieren. Er wird es tun. Wie ein genialer Dirigent. Schauen Sie, oft passiert Gottes Eingreifen wie verhüllt in den Alltag. Eingekleidet in Alltäglichkeiten. Bei Esther und Mordechai ist kein einziges übernatürlich spektakuläres Wunder geschehen. Das ist doch auffällig. Und doch hat Gott Wunder über Wunder getan. Gott hat auf wunderbare und wundersame Weise die gesamte Situation so organisiert, so orchestriert, dass seine Leute zwar angegriffen werden konnten, aber niemals zerstört, niemals entscheidend geschlagen, niemals wirklich gefährdet. Erinnern wir uns deswegen zum Schluss nochmal an die Einzelheiten. Gott macht Handarbeit. Esther wurde im Königshaus stationiert, lange bevor der Konflikt losbrach. Mordechai konnte die Verschwörung gegen den König aufdecken und die gute Tat ging nicht verloren, sondern wurde in der Chronik notiert. Und dann erst bricht der Kampf los. Hamans Mordpläne schweben wie ein Damoklesschwert über Gottes Leuten. Aber weiter, Haman kann seinen Mordplan nicht sofort durchführen, das Los pur sorgt für 11 Monate Gnadenfrist. Und dann findet Esther Gehör beim König. Es hätte genauso gut umgekehrt ausgehen können. Und dann in der Nacht vor dem entscheidenden Gespräch kann der König nicht schlafen und lässt sich die aktuelle Chronik bringen. Und bei seiner Lektüre stößt er ausgerechnet auf jene Stelle, die davon berichtet, dass Mordechai sein Lebensretter war. Wenn wir das Buch Esther im Zusammenhang lesen, wissen Sie, jemand hat das mal so verglichen, dann erscheint Gott wie jemand, der bei einem Puppenhaus das Dach abhebt. So diese kleinen Puppenhäuser, mit denen Mädchen früher gespielt haben, vielleicht auch noch heute spielen, ich weiß nicht. Und Gott erscheint wie derjenige, der jetzt das Dach abdeckt und eingreift und alles ordnet in diesem Puppenhaus, wie es richtig und gut ist. Souverän. Von oben her. Man sieht ihn nicht, aber er ordnet alles. Er richtet alle Dinge so, wie es nach seinem Willen richtig und für seine Leute gut ist. Und das ist unser Gott. Esther ist das einzige Buch der Bibel, in dem Gott als Name nicht vorkommt. Und doch kann und muss ihn der Glaube hinter jeder einzelnen Weichenstellung finden. Und so wird dieses kleine Buch zu einem großen Trost für uns angefochtene Leute. Dieses kleine Buch wird zu einem Beweis für Gottes Fürsorge. Noch im Chaos ist Gott treu und souverän. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und darum mag deine Lage jetzt vielleicht noch so verworren erscheinen. Am Ende wirst du erkennen, wie genial und gnädig dein Herr dich geführt hat. Und darum ist es so wichtig, dass die Vorgänge um Esther sich wirklich so ereignet haben. Ja, sonst wäre das nur eine Lektion in Erzählform. Da könnte man sich ja vieles ausdenken, was möglicherweise interessante Anregungen vermittelt. Nein, aber es ist wirklich passiert und darum ist das ein handfester Beweis. So stark ist unser Gott. Und er setzt diese Stärke auch für uns ein. Und dabei verleiht er uns, seinen Kindern, die Ehre, dass wir wie Esther, muss man sich mal vorstellen, dass wir wie Esther eine Aufgabe bekommen in seinem großen Plan. Gott mutet uns Mutproben zu. Gott baut uns ein in sein geniales Szenario, in seinen genialen Plan. Und dann will er uns auch die Kraft schenken und den Mut geben, ihm treu zu sein. Er bringt uns in Stellung, er packt uns bei unserer Verantwortung und er macht mit jedem von uns Handarbeit. Es ist so wichtig, dass du sagen kannst, ja, ich gehöre zu dieser Truppe. Ich gehöre zu dieser Truppe, die dem lebendigen Gott gehört. Das ist das Entscheidende. Und du gehörst dazu, wenn du zu Jesus gehörst. Wenn du wie William Wilberforce diesen Schritt wagst, einzusehen, ich bin ein Verlorener nach den Maßstäben Gottes. Und ich brauche Jesus als meinen Retter, der am Kreuz für mich starb. Und von jetzt an soll mein Leben ihm gehören. Ein Leben gegeben für den Herrn der Welt. Ein Leben für Gott, für ihn allein. Das soll mein Leben sein und deines auch. Herr Jesus, wir danken dir, dass du treu bist. Dass du bei uns bist. Allmächtiger Gott, dass du derselbe bist wie in jenen dramatischen Tagen im persischen Weltreich. Und bitte hilf, dass wir es wagen, uns einbauen zu lassen in deinen Plan. Herr, wir wollen dir treu sein. Und wir vertrauen darauf, dass du auch mit uns Handarbeit machst. Mit uns persönlich und mit unserer Gemeinde. Und dafür danken wir dir. Amen.
Sie hörten eine Predigt von Dr. Wolfgang Nestvogel, Pastor der Bekennenden Evangelischen Gemeinde Hannover. Haben Sie Fragen? Schreiben Sie eine E-Mail an info@wolfgangnestvogel.de. Wolfgang Nestvogel in einem Wort geschrieben. Wenn Sie unseren Dienst finanziell unterstützen möchten, finden Sie alle nötigen Angaben auf unserer Homepage. Sie sind herzlich eingeladen, uns einmal persönlich im Gottesdienst in Hannover zu besuchen. Unsere Homepage lautet www.beg-hannover.de. Gott segne Sie.